duit aku reta, cukup atas tak kerumit.
Pipi und das unser Deutsch. Eine Radiogeschichte von Rebecca Entler.
Everybody now.
Kapitel 1. Kennen Sie Pippi Langstrumpf? Wie die Reporterin auf die Spur von Ephraim Langstrumpf kam.
Hallo, ich bin die Reporterin Rebecca. Und bevor ich euch gleich die ganze Geschichte erzähle, hier erstmal ein kleiner Ausschnitt aus einem Telefonat. Das ist nämlich der Moment, mit dem alles angefangen hat. Und keine Angst, das ist auf Englisch, aber ich sage euch sofort, worum es geht.
Have you ever heard of the book Pippi Longstocking?
Of course, Pippi Langstrumpf by Astrid Lindgren.
Yes, she based a lot of the things on what my grandfather used to write in the newspaper.
Really?
Yeah.
Wow. Die Frau da heißt Maria Chan. Maria ist Mitte 70 und lebt in Brisbane. Das ist in Australien, am anderen Ende der Welt. Und vielleicht habt ihr auch schon gehört, wie ich Pippi Langstrumpf und wow sage. Das liegt daran, dass mir Maria gerade erzählt hat, dass Teile von Pippi Langstrumpf auf der Geschichte ihrer eigenen Familie beruhen, die von Marias Großvater Karl. Aber wie kann das sein? Wie könnte sie denn meinen mit ihrem Großvater?
Vielleicht den Vater von Pippi Langstrumpf, Ephraim Langstrumpf.
Den Südseekönig Ephraim Langstrumpf höchstpersönlich. Und die Kinder, die ihr hier hört, das ist die
Grundschule Berghausen.
Berghausen, das ist ein kleines Dorf in NRW. Und die 4a kennt sich sehr gut aus mit Pippi Langstrumpf und hilft mir beim Erzählen. Aber jetzt zurück zu der Geschichte. Maria hat mich am Telefon ganz neugierig gemacht. Also habe ich mich in ein Flugzeug gesetzt und sie in Australien besucht.
Also eigentlich habe ich mich in 3 Flugzeuge gesetzt. Ich bin über Russland und Asien geflogen.
32 Stunden war ich unterwegs, bis ich im Südpazifik, so heißt diese Region der Erde, angekommen bin. Wir treffen uns zum ersten Mal in einem Café. Sie ist eine schicke Oma mit einem Gehstock und das bunte Tuch, das sie sich um den Kopf gebunden hat, passt sehr gut zu ihrer dunklen Hautfarbe. Und wie ihr gleich hören werdet, Maria ist nicht ganz einverstanden damit, dass ich sie einladen will.
Ich bin unartig.
Vielleicht ist euch noch was aufgefallen. Maria verhält sich wie meine Oma und sie nennt mich unartig. Maria spricht nämlich ziemlich gutes Deutsch. Und das hat sie nicht in der Schule gelernt. Deutsch ist Marias Muttersprache. Und wie das sein kann, nun, das ist auch ein großer Teil dieser Geschichte.
Kapitel 2. Wie Karl Pettersen aus Schweden am anderen Ende der Welt gelandet ist.
Und weil es im Café doch ein bisschen zu laut für ein Interview ist, gehen Maria und ich in das Haus ihrer Tochter Melissa. Da setzen wir uns ins Wohnzimmer und essen selbstgebackenen Zitronenkuchen.
Look at my grandfather when he was young.
Und Maria zeigt mir ein Foto von ihrem Großvater, Karl, als junger Mann, Mitte 20.
Handsome.
Yeah.
Der Karl, der hat einen Schnurrbart oder einen Seehundsbart, hat eine Mütze oder sowas, was Kapitäne aufhaben, an, hat eine weiße Jacke an und davor so eine Schleife.
Er sieht freundlich aus und genau so, wie wir uns einen Abenteurer vorstellen. Stark und wild entschlossen.
Er sieht so aus wie so ein stolzer Kapitän von auch einem größeren, reicheren Schiff.
Und das war er auch. Marias Opa ist für ein deutsches Unternehmen in der Südsee gesegelt. Und zwar vor über 100 Jahren. Karl ist aus Schweden. Als junger Mann, da hat er als Matrose auf einem großen Schiff gearbeitet. Zu der Zeit, da werden gerade viele Seefahrer aus Europa gebraucht. Deutschland, Frankreich, die Niederlande, England, Spanien und Belgien. Sie alle wollen die Welt erobern und immer mehr Land besitzen. Kolonialismus heißt das. Und Kolonien, so nennen die Besetzer die Gebiete, die sie irgendwo auf der Welt eingenommen haben. Aber warum haben die das gemacht?
Vielleicht, weil wenn die dann auf dem neuen Land sind, sind die auch erstmal alleine.
Dass europäische Schiffe irgendwo angehalten haben, dass dort niemand vor ihnen gewesen war, das gab es nicht. Überall, wo sie anlegten, da gab es schon Menschen, die seit vielen tausend Jahren dort ihrem Leben nachgingen. Was könnte es denn sonst noch sein?
Vorher vielleicht Krieg und die Menschen konnten da nicht gut leben und hatten auch wenig Essen und hatten auch keine richtigen Häuser.
Krieg und Hungersnot. Ja, das wären tatsächlich gute Gründe, um zu sagen, schauen wir mal, ob es nicht vielleicht irgendwo anders eine bessere Möglichkeit für uns gibt, ein besseres Leben zu führen. Aber den meisten Menschen in Europa, denen ging es zu dieser Zeit gut. Und auch wenn es mit Sicherheit Leute gab, die an Hunger litten, das waren nicht diejenigen, die sich auf die Reise gemacht haben, um ein neues Land zu besetzen. Nein, es gab zwei Hauptgründe, warum Staaten Kolonien wollten. Macht und Geld. Und so ist auch Karl in die Südsee nach Papua-Neuguinea gekommen. Das war damals eine deutsche Kolonie. Neben der großen Hauptinsel besteht Papua-Neuguinea noch aus ganz vielen kleinen Inseln. Und Karl war damit beauftragt, mit seinem Schiff diese ganzen kleinen Inseln abzuklappern und junge Männer zu finden. Diese Männer mussten dann für die deutschen Besatzer arbeiten. Auf Plantagen, so nennt man die Anbaugebiete, wo zum Beispiel Kopra angebaut wird. Und Kopra, das habt ihr bestimmt schon mal gegessen. Das ist nämlich getrocknetes Kokosnussfleisch. Und dieses Kopra und Dinge wie Gewürze, Kakao und Kaffee, die musste der Seefahrer Karl dann auch wieder nach Europa bringen, wo die Fracht dann für viel Geld verkauft wurde. Bis Karl eines Tages, das war Weihnachten 1904, etwas zustieß, das sein Leben für immer verändern würde.
Grandpa happened to be sailing past.
Und als mein Großvater zufällig dort vorbeisegelte, er war gerade auf dem Weg von Europa in den Pazifik, da erlitt er Schiffbruch.
And when he swam ashore,
und als er sich an Land retten konnte, da stand er da am Strand vor den versammelten Einheimischen. Alle wollten sie sehen, was passiert war.
Da wird also ein weißer, junger Mann am Strand der kleinen Insel Tabar angespült. Er ist im wahrsten Sinne des Wortes gestrandet. Sein Schiff ist in mehrere Teile gebrochen und einige davon werden noch Jahrzehnte später vor der Küste zu sehen sein. Karl, der ohne sein Schiff auch kein Zuhause mehr hat, beschließt, Tabar zu seinem neuen Zuhause zu machen und ein neues Leben anzufangen.
What happened was, on the island was the chief.
Auf der Insel gab es einen Häuptling, der hieß Lamis, und seine Frau war Mutule, und sie lebten auf dieser Insel.
Häuptling Lamis erteilt Petersen die Erlaubnis zu bleiben und eine eigene Kokosnussplantage aufzubauen.
Er hat sich beim Häuptling bedankt, dass er hier bleiben durfte und bei den anderen Leuten.
Karl wird zu einem wohlhabenden Mann, denn für sein Kokosnussfleisch bekommt er in Europa gutes Geld.
Also ich fand das relativ komisch, weil der Karl, der ist ja an die Insel gestrandet. Da habe ich das nicht verstanden, dass er dann immer wieder zurückgesegelt ist.
Ja, das stimmt. Das war so. Also Karl ist zwar auf Tabar gestrandet, aber er sitzt dort nicht fest. Denn schnell hat sich unter den anderen Europäern, die auch im Südpazifik unterwegs sind, rumgesprochen, dass er dort ist. Und da sie sich fast alle gegenseitig kennen, besuchen sie ihn auch auf der Insel. Und unter den Einheimischen auf der Insel hat Karl schnell einen guten Ruf.
Er war nett zu den anderen und hat den auch, also hat ihn nicht geärgert und war halt immer hilfsbereit.
Sein Spitznamen Strong Charlie, also der starke Charlie, den hat er bekommen, weil er zum einen auf der Insel immer dicker wurde, zum anderen soll er legendäre Ohrfeigen verteilt haben, wenn es irgendwo ungerecht zuging. Es gibt Erzählungen von Männern, die mehrere Meter weit in die Büsche geflogen sind.
Oh, wow.
So kräftig konnte er Backpfeifen verteilen. Gibt es da nicht noch irgendwo einen dicken Südseekönig, der schallende Ohrfeigen verteilt? Aber neben den Geschäften, die gut liefen, da gab es für Karl noch einen anderen, sehr guten Grund, auf der Insel zu bleiben.
In the meantime, Grandpa fell in love with Sindhu.
Und dann hat sich Großvater in Sindhu verliebt. Sie war sowas wie eine Prinzessin auf der Insel.
Sindhu ist die Tochter von Häuptling Lamis und seiner Frau Mutule. Und wie es sich damals gehört, bittet Karl den Häuptling darum, seine Tochter heiraten zu dürfen. Woraufhin der Häuptling antwortete,
nein.
Ganze 3 Jahre lang bemüht sich Karl darum, Häuptling Lamis zu beweisen, dass er ein guter Ehemann für Sindhu wäre. Und als Lamis schließlich ja sagt, dann müssen sie noch jemanden um Erlaubnis fragen, die deutsche Besatzungsmacht. Denn Ehen zwischen Europäern und Einheimischen, die waren nicht erwünscht. Aber Karl und Sindhu bekommen eine Ausnahmegenehmigung und dürfen mit einem riesigen Fest heiraten.
Sie haben dann eine Familie gegründet und mein Großvater hat angefangen, sich etwas aufzubauen. Er hat Häuser gebaut und Sachen aus Schweden mitgebracht für die Familie und so. Es ging ihm sehr gut. Er war ziemlich erfolgreich.
Kapitel 3. Ein Mädchen, so stark und so frei.
Karl und Zindu sind glücklich verheiratet, bekommen viele Kinder und betreiben 2 Kokosnussplantagen. Einmal zu Hause auf Tabar und auf einer Nachbarinsel.
Und ich glaube auch, die Kinder sind nicht ganz schwarz, weil die Mutter ja ist dunkel und der Karl ist ja nicht so dunkel.
Genau, die Kinder sind Mixed Race. Das ist ein englisches Wort, das sie selbst benutzen, um sich zu beschreiben. Mixed Race heißt, sie haben eine gemischte Herkunft. Das Wort wird später in der Geschichte noch häufiger vorkommen. Alle Kinder, die einen europäischen Papa und eine einheimische Mutter haben, sind Mixed Race. Doch bleiben wir erstmal bei Karl, Sindhu und ihren Kindern. Karl segelt noch ein paar Mal in seine schwedische Heimat, besucht dort zum Beispiel seine Mutter.
Ich glaube, er war ein paar Mal drüben und immer hat er viele Sachen für die Familie mitgebracht. Kleidung für meine Großmutter Sindhu, so Kleider, wie sie schwedische Frauen getragen haben. Und meine Mutter und ihre Schwester hatten auch immer Kleidchen, weißt du, so weiße Kleidchen an.
Always frocks, you know, little white frocks.
Die sind mit dem Schiff wieder zurückgereist und haben da dann Kleidung gekauft.
Die anderen Seefahrer haben Karl manchmal mitgenommen nach Schweden. Und von diesen schwedischen Trachten, von denen Maria da erzählt, da gibt es 2 Fotos. Karl und Sindhu samt ihrer Kinderschar, komplett in traditionellen schwedischen Trachten, so wie wir sie von Postkarten aus Schweden kennen. Vorne weg und breit grinsend Marias Mutter, Elsa Pettersen, die älteste Tochter. Maria sagt, ihre Mutter hatte die beste Kindheit damals. Elsa, ihre Eltern und ihre Geschwister führen ein normales Familienleben auf der Insel Tabar. Naja, ein fast normales Familienleben. Heute weiß niemand mehr genau, wo er eigentlich herkam. Aber Elsa hatte ein Äffchen als Haustier. Wahrscheinlich war es ein Mitbringsel, das ihr Papa ihr von irgendeiner Reise mitgebracht hatte. Denn auf Papua-Neuguinea, da gibt es keine Affen. Erinnert euch das vielleicht an irgendwen?
An den Herrn Nilsson.
Der ist das Haustier von Pippi Langstrumpf.
Und es gibt noch mehr Ähnlichkeiten. Bevor der Häuptling von Tabar, Sindhus Vater Lamis, stirbt, bestimmt er seinen Nachfolger. Und bestimmt könnt ihr euch auch schon denken, wer neuer Häuptling wird.
Ich glaube Karl. Efraim Langstrumpf hat da auch eine Insel.
Ja, richtig. Der Schwede Karl ist neuer Häuptling. Genau wie Pippi Langstrumpfs Vater. Höchstpersönlich. Und wo wir schon dabei sind, es gibt noch etwas aus Elsas Kindheit, das mich sehr stark an Pippi erinnert hat. Und dazu müssen wir etwas weiter ausholen.
All the villages in New Ireland, you'll find a house.
Jedes Dorf hat eine Hütte, da dürfen nur die Dorfältesten rein, nur die Männer. Und aus irgendeinem Grund war meine Mutter die einzige Frau, die auch dort rein durfte. In der Hütte in Tabar hingen Schädel und Knochen. Und Mama durfte da rein mit den Dorfältesten. Und sie war so stolz darauf, die einzige Frau zu sein, die das durfte.
She was the only woman that was allowed to go in.
Dort in der Ältestenhütte erhält die kleine Elsa während einer geheimen Zeremonie die Gabe des Shark Calling. Shark Calling bedeutet, dass sie jetzt mit Haien sprechen kann. Sie rufen, wenn sie sie braucht. So der Glaube.
In Neuirland gibt es Shark Calling, wo sie Muscheln zusammenschlagen, um Haie anzulocken. Das hat Mama aber nie gemacht. Sie hat bloß mit ihnen gesprochen.
Pippi in Takatukaland. Das Buch hatte ich immer dabei während meiner Australienreise. Und als mir Maria von ihrer Mutter und den Haien erzählt, da fiel mir eine Stelle wieder ganz besonders ein.
Have you read the passage?
Es ist das Kapitel, in dem Pippi ein ernstes Wort mit einem Hai spricht. Pippi, Tommy und Annika sind schon eine kleine Weile in Takatuka. Und als sie bei einem Ausflug mit den anderen Kindern auf der Insel an einer Bergwand langklettern, da traut sich Annika nicht so richtig.
Tommy wurde sehr ärgerlich. Ach, man sollte niemals Schwestern in die Südsee mitnehmen, sagte er, als er
sich an der Bergwand festklammerte. Sieh mich an, du brauchst es nur so zu machen. Blub, machte er, als Tommy ins Wasser fiel. Annika schrie laut auf. Auch die Takatuka-Kinder waren erschrocken. Hi, hi, schrien sie, zeigten aufs Meer hinaus. Da ragte eine Flosse aus dem Wasser, die schnell auf Tommy zusteuerte.
Plump machte es wieder. Das war Pippi, die ins Wasser sprang. Mhm. Die langte ungefähr gleichzeitig mit dem Hai bei Tommy an. Tommy schrie vor Schreck. Mhm. Und dann she says to the shark, schämst du dich nicht?
Schämst du dich nicht, fragte sie. Der Hai schaute sich erstaunt um. Versprich mir, dass du das nie wieder tust. Dann lass ich dich los, sagte Pippi.
That would be my mom. She was that type of a person, you know. And you know, but how they describe Pippi.
Wie Pippi beschrieben wird, das ist genau wie meine Mutter damals gewesen sein muss. Ein starkes Mädchen, das Kokosnussbäume hochklettert und frei lebt, wie es ihm gefällt. Sie lebten ja nicht in der Stadt oder so, sondern auf einer Insel.
They were on an island. You know?
Die ersten 10 Jahre ihres Lebens, also von 1911 bis 1921, die verbringt Elsa, wie es ihr gefällt, so ziemlich sorgenfrei mit ihren Eltern und ihren Geschwistern auf Tabar. Das Leben ist einfach und es geht ihnen sehr gut. Sie sind den ganzen Tag draußen unterwegs, klettern auf Kokosnussbäume, singen, tanzen und erleben Abenteuer. Aber dann passiert ein großes Unglück. Sindhu, Elsas Mutter, verwechselt ein Medikament und schluckt aus Versehen eine große Menge Magenmittel und stirbt daran. Karl, ihr Mann, ist nach dem Tod seiner Frau sehr traurig.
Der konnte ja dann nicht alleine mit den Kindern leben, weil er so traurig ist.
Der Vater schickt Elsa und ihre kleine Schwester in ein Kinderheim. Und nicht in irgendein Kinderheim, sondern in ein ganz besonderes.
And then her little sister went with her.
Kapitel 4. Ein Heim für Kinder ohne Zuhause.
Elsas Leben ändert sich schlagartig. Ihre magische Kindheit ohne Grenzen und voller Abenteuer ist erstmal vorbei. Sie ist jetzt in der Obhut der katholischen Kirche. Und dort ist es alles andere als gern gesehen, wenn ein Mädchen mit Haien sprechen kann.
But then Mom being educated.
Aber als sie anfing, meine Mutter zu erziehen und auszubilden, als sie Religionsunterricht von den Nonnen bekam und eine fromme Katholikin werden sollte, da fand sie, das sei Götzenanbetung und wollte damit nichts zu tun haben.
Um dort reinzupassen, muss sie sich verändern. Ihr neues Zuhause ist auf einer benachbarten Insel namens Neubretagne, auf einem Hügel, der sich Wunapope nennt. Und es ist ein deutsches Kinderheim. Um zu erklären, was es damit auf sich hat, muss ich die Zeit ein paar Jahre zurückdrehen. Die Seefahrer und Händler, die vor 150 Jahren in Papua-Neuguinea angekommen sind, das war nur die erste Gruppe der Kolonialisten. Eine andere, sehr große Gruppe, die wenige Jahre später in der Südsee eintrifft, das sind die Missionare, also Nonnen, Mönche und Priester. Und wie der Name schon sagt, sie haben eine Mission. Sie wollen aus den Menschen Christen machen und so viele wie möglich zur katholischen Religion bekehren. Aber natürlich haben die indigenen Menschen ihren eigenen Glauben. Sie wollen nicht zum Christentum wechseln. Also hat die katholische Kirche einen Plan geschmiedet und entschieden, Kinderheime zu bauen.
Warum haben die das eigentlich mit den Kinderheimen gemacht? Eigentlich hat doch jeder seinen eigenen Glauben.
Nun, natürlich wollen wir heute in einer Welt leben, in der sich jeder Mensch seinen Glauben selbst aussuchen kann. Das nennt sich Religionsfreiheit. Aber Glaubenskriege, also Kämpfe darüber, wer was glauben darf oder soll, die gibt es schon sehr, sehr lange. Die Idee hinter den Kinderheimen war einfach. Die Missionare haben gedacht, wenn wir schon ganz früh Einfluss nehmen und die Kinder selbst erziehen, dann können wir auch gute Christen aus ihnen machen.
Ein Bruder Janssen, der hat gesagt, umso dass sie die übrigen Eigenschaften der Mütter nicht lernen würden. Also er meinte, ideal ist es, sobald sie keine Säuglinge sind, dass sie dann ins Heim kommen.
Also ganz kleine Kinder, 1-2 Jahre alt. Der mir das erzählt hat, ist Craig Volker. Und er wird noch häufiger in dieser Radiogeschichte vorkommen, denn Craig ist Professor für deutsche Sprachen und er kennt sich sehr gut aus mit unserer Geschichte und mit allem, was vor mehr als 100 Jahren in Papua-Neuguinea los war. Heute, da wohnt er selbst dort. Aber getroffen habe ich ihn an der Uni Augsburg in Bayern. Denn da hat er letztes Jahr unterrichtet.
Eine Frau, die mir erzählt hat, dass ihre Mutter dann von den Nonnen weggenommen wurde. Es war eine ganz normale Familie. Die Nonnen haben dann das Kind dann weggenommen. Dieses Mädchen hat ihre Familie nie wieder gesehen.
Also Kidnapping?
Ja, das würde man das so heute nennen. Damals war es, also die rassistische Idee, es ist besser für sie, dass sie europäisch aufwachsen. Und das können sie nur tun, wenn sie weg von ihren Familien sind. Ich meine, das würden wir heute Kidnapping nennen. Damals hat man das mit bestem Willen gedacht, dass das Beste war.
Warum haben eigentlich die Priester und die Nonnen das mit denen gemacht?
Weil die wollten die Kinder jetzt Christen machen und das ging ja nicht, weil wenn die Eltern das, die wollten das ja dann nicht. Deswegen haben die die weggenommen.
Genau. Wie Craig gesagt hat, die weißen Europäer, auch die Deutschen, die haben sich für etwas Besseres gehalten. Heute weiß jeder, dass das völliger Mist ist. Und deswegen nennen wir diese Einstellung auch Rassismus. Aber die waren damals von ihrer eigenen Lebensweise so sehr überzeugt, dass sie fanden, alle auf der Welt müssten so leben, die gleiche Sprache sprechen, die gleichen Bücher lesen, dieselben Feste feiern und eben auch an den gleichen Gott glauben. 30 Jahre lang ging das in Papua-Neuguinea so. Dann, 1914, bricht der Erste Weltkrieg aus. Deutschland verliert den Krieg und auch seine Kolonie. Papua-Neuguinea gehört jetzt den Australiern. Und alle Deutschen müssen die Inseln verlassen. Mit einer Ausnahme, die Missionare, also die Nonnen, Priester und Brüder. Die dürfen bleiben. Und das liegt daran, dass Australien auch ein sehr christliches Land ist. Und dass sie das gut finden, wenn die Missionierungsarbeit dort einfach weitergeht, ohne dass sie selbst Leute dahin schicken müssen. Für alle anderen Deutschen aber gilt, zurück nach Hause. Auch für die vielen unter ihnen, die in all den Jahren in Papua-Neuguinea selbst Familien gegründet hatten.
Sie durften nicht in der Kolonie bleiben und sie haben dann selbst ihre Kinder dann ins Waisenhaus gebracht, sodass sie dann europäisch aufwachsen würden. Es war also nicht immer freiwillig, dass sie weggingen, aber es war oft freiwillig, dass sie nicht bei den Müttern blieben.
Well, my grandma, my mama is from a local lady.
Meine Oma hatte eine einheimische Mutter. Als ihre Mutter gestorben ist, wurde sie in die Mission zu den Nonnen gebracht.
By her father? By her father.
Von ihrem Vater.
Das ist Yvonne Lundins. Auch sie werdet ihr gleich noch ein bisschen besser kennenlernen. Heute lebt sie wie Maria in Brisbane in Australien. Yvonne ist Mitte 50 und auch sie ist Mixed Race, hat also sowohl europäische als auch indigene Vorfahren. Und sie hat mir die Geschichte ihrer Oma und ihres Opas erzählt, die beide als kleine Kinder in dem deutschen Kinderheim von Wunapope gelandet sind. Und jetzt kommt noch jemand in die Geschichte, Eric Hartig. Wie Maria und Yvonne ist auch Eric Mixed Race. Und auch sein Vater und die Eltern seiner Mutter waren in eben diesem Kinderheim.
They were good mothers.
Sie waren gute Mütter, sehr gut zu ihren Kindern.
Very good mothers to the children.
Eric weiß viel mehr als alle anderen über das Leben der Indigenen, also der einheimischen Mütter, deren Kinder in dem Heim gelandet sind.
Natürlich gab es viele gebrochene Herzen, aber ich denke, man kann es auch anders betrachten. Ich glaube, viele haben auch die Vorteile für ihre Kinder gesehen. Sie bekamen durch die Missionare Zugang zur Bildung. Was gab es sonst schon zu tun auf dem Dorf?
So etwas wie eine Schule gab es in den Dörfern im Dschungel nicht. Das Wissen wurde von den Eltern an die Kinder mündlich weitergegeben, ganz ohne Schule. Yvonnes Großeltern sind in dem Kinderheim aufgewachsen. Erics Vater und die Eltern seiner Mutter, genauso wie auch Marias Vater Harry. Elsa und Harry haben sich in diesem Kinderheim kennengelernt, wo er mit gerade mal 4 Jahren gelandet ist. Von seiner Mutter weiß Harry nur noch den Namen, Nakai. Und dass sie eine kleine, sehr schöne Frau mit sehr langen Haaren war. Und sein Vater, einen Deutschen, wird Harry nie wiedersehen. Er stirbt kurz nachdem er seinen Sohn im Kinderheim abgegeben hat.
Er ging immer fischen und hat sich mit Dynamit, mit dem man Fische fängt, die Hand weggesprengt. Er ist verblutet.
Aber wusste Harry, als er ins Heim kam, dass er seine Eltern nie wiedersehen würde? Und was haben die Leute ihm dort gesagt?
Ich habe ihn mal gefragt, hast du denn deine Mutter nie vermisst? Und er hat gesagt, doch. Aber er war ja so jung.
Vielleicht war es auch ein bisschen wie bei Pippi.
Pippi glaubte, dass ihre Mama nun oben im Himmel war und runterguckte. Und Pippi winkte ihr oft zu und sagte, hab keine Angst, ich komme immer zurecht.
Aber anders als Pippi, die nicht in die Schule muss, keine Plutimikation lernen will und bloß Lustifikation im Sinn hat, lernen die Kinder im Kinderheim von Wuna Pope nach einem strengen deutschen Unterrichtsplan. Und so kommt es, dass etwa 30 Jungs und 30 Mädchen als Waisen aufwachsen. In großer Abgeschiedenheit, denn die restliche Inselbevölkerung sehen sie so gut wie nie. Es gibt ein paar Schwarz-Weiß-Fotos aus der Zeit, zum Beispiel ein Bild einer Schulklasse. Kleine Jungs in Schuluniformen und Nonnen. Irgendjemand hat die Namen der Kinder draufgeschrieben.
Ich wollte sagen, da steht auch Michael da oben.
Ja. Karl.
Karl, genau. Die haben ja häufig die Namen ihrer Väter bekommen.
Patrick.
Living in the mission, Rebecca was.
Das Leben in der Mission war.
How's the German term? Einfach.
Einfach.
Okay. It was a simple life, a good life.
Strenges Regiment.
Very regimental.
Sehr streng. Sehr religiös.
Very strict. Very religious. Church. Frühstück.
Erstmal Kirche.
School.
Frühstück. Schule.
Garten.
Garten.
Then maybe benediction.
Dann Abendgebet und Segnung.
Night meal.
Abendessen.
Night prayers.
Beten.
Bed.
Bett.
Also das war dann schon ein sehr hartes Leben für die.
Sie sind halt dann fast auch wie Geschwister zusammengewachsen, weil ganz eng auf einem Raum oder im ganzen Haus sieht man die halt immer wieder.
Das hat sie zu einer Familie gemacht, denn sie hatten ja nur einander. Sie alle waren verlassen worden. Und vielleicht wurde ihnen auch sowas versprochen wie, Papa kommt zurück und holt dich, aber das ist halt nie passiert. Ja, so geht die Geschichte. Und sie ist vermutlich so alt wie die Menschheit selbst. Sowas passiert. Vermutlich heute immer noch irgendwo auf der Welt.
Die deutschen Missionare versuchen mit Hilfe der Kinder ein Stück deutsche Heimat auf Papua-Neuguinea entstehen zu lassen. Sie unterrichten die Kinder in Religion und machen aus ihnen Christen.
Und sie haben vielleicht auch deutsche Feste gefeiert wie Ostern oder Weihnachten.
Genau, sie feiern Feste, die es auch in anderen christlichen Ländern gibt. Aber genau so, wie man sie in Deutschland feiert. Also mit Tannenbaum, Christstollen, Nikolaus und Knecht Ruprecht. Und sie erzählen den Kindern Märchen aus Deutschland. Singen mit ihnen deutsche Kinderlieder, die wir alle kennen. Alles typisch deutsch. Die strenge Erziehung der Missionare macht auch vor Schlägen nicht halt. Wer sich in den Augen der Nonnen oder Priester etwas zu Schulden kommen ließ, wird gezüchtigt, wie das damals hieß.
Wir wurden alle geschlagen. Und vielleicht haben wir auch was falsch gemacht. Also wurden wir geschlagen.
Heute darf man ja Kindern nicht mehr mit Stöcken schlagen oder so. War da die Zeit noch, dass man das durfte?
Erwachsene durften, ja. Körperliche Züchtigung war als sogenannte Erziehungsmethode auch sehr verbreitet. Falsch und schlecht für die Kinder war es aber trotzdem.
Kapitel 5. Pippi hat das Wort Spunk erfunden, aber die Kinder von Wuna Pope haben eine ganz neue Sprache erfunden.
Auf die ganze Geschichte mit Elsa, Pippi Langstrumpf und dem Kinderheim in Wuna Pope bin ich übrigens eher zufällig gestoßen, als ich mit Maria Chan, der Tochter von Elsa, telefoniert habe. Denn eine Sache, die wusste ich schon vorher über sie. Maria Chan ist eine der wenigen Menschen auf der Welt, die noch unser Deutsch sprechen. Von unser Deutsch hatte ich im Radio gehört. Und weil ich mehr wissen wollte, habe ich Maria damals angerufen. Und so kam das dann alles. Also, die Sprache unser Deutsch, das kam so. Als die Kinder ins Heim von Wuna Pope gekommen sind, da waren sie alle unterschiedlich alt. Und sie kommen auch nicht alle gleichzeitig im Heim an, sondern über mehrere Monate und sogar Jahre verteilt. Und die Sprache, die alle im Kinderheim sprechen müssen, ist Deutsch.
Und am Anfang haben die ja nicht so ganz die Sprache verstanden von den deutschen Leuten.
Das könnte ich ja erstmal noch gar nicht und müsste erstmal mich dran gewöhnen und erstmal alles lernen. Und das dauert dann ja auch eine Zeit, bis ich alles sagen könnte.
Falls man dann was Falsches sagt, dann kann man ja auch Ärger bekommen, wenn man zum Beispiel ein falsches Wort sagt.
Und deswegen ist in diesem Kinderheim etwas entstanden, das heute als einzigartig auf der ganzen Welt gilt. Die Kinder haben ihre eigene Sprache erfunden.
So wie ich das gehört habe und nicht nur von meinem Vater, sondern so wie das alle erzählt haben, hat sich die Sprache vor allem in dem Heim für Mädchen entwickelt, wo die älteren Mädchen für die jüngeren Kinder, die neu aus den Dörfern kamen, verantwortlich waren. Vielleicht verstanden die etwas Deutsch. Und Tok Pisin, Pidgin Englisch von den Müttern, und Tok Palaz. Was macht man da am besten? Man vereinfacht.
Ich habe mal versucht, eine Sprache zu erfinden, aber es war sehr schwer.
Ja? Wie hast du das versucht?
Also ich habe von vorne den Buchstaben nach hinten verschoben, aber es war sehr schwer. Ja.
Noch schwerer ist es, eine Sprache zu erfinden, mit der man sich auch mit anderen verständigen kann. Es sei denn, man muss, um überhaupt etwas zu verstehen. Im Kinderheim darf nur noch Deutsch gesprochen werden. Aber das Gute ist ja, unser Deutsch ist ja Deutsch, also eine Art. Die Wörter sind größtenteils Deutsch, die Grammatik ist Tok Palaz und dazu eine ganze Prise Quatsch.
Unser Deutsch ist, viele von uns kennen nur noch die Schimpfwörter auf unser Deutsch.
And the Quatsch, and the Spaß, and the
Es ist eine Spaßsprache. Man kann unser Deutsch nicht sprechen, ohne zu lachen. Wenn man den Leuten beim Picknick zuhört, die reden und lachen immer gleichzeitig.
Also wenn jetzt so eine da reinkommen würde von denen und würde die sprechen, können wir die dann verstehen?
Versucht's doch mal, hier auf dem Unser-Deutsch-Picknick, wo sich die Kinder, Enkel und Urenkel treffen. Maria nimmt mich mit, letztes Jahr im Juli. Juli ist Winterbeginn in Australien und wir treffen uns in einem kleinen Park am Strand in der Nähe von Brisbane. An diesem Tag ist es ein bisschen windig und etwa 60 Nachkommen der Wunapope-Heimkinder, die das Unser-Deutsch erfunden haben, treffen sich dort, um miteinander zu reden, lachen und feiern.
Aber diese Schwester Tony Butler, sie war wirklich eine Hexe. Eine große Schwester, und wenn sie sitzen auf dem Fahrrad, du kannst nicht an dem Fahrrad, du sollst nicht sitzen.
Wieso habe ich gehört, dass da jemand Fahrrad gesagt hat?
Schwester,
Hexe.
Und ich habe noch Witzen verstanden.
Genau. Da ist eine sehr dicke Nonne, die so dick war, dass wenn sie Fahrrad fuhr, man nichts mehr von dem Fahrrad gesehen hat. Früher, als es den Namen Unser Deutsch noch nicht gab, da haben die Sprecher und Sprecherinnen es oft kaputte Deutsch genannt. Dabei ist es nicht wirklich kaputt, nur anders. Die Verben, die sind im Infinitiv und die Fragewörter sind immer am Ende vom Satz. Aber mehr noch als eine eigene Sprache ist unser Deutsch eine Gemeinschaft. Das Picknick ist ein riesiges Familienfest und alle bringen irgendwas super Leckeres zum Essen mit.
Schön mit der Kokosnuss, Maria.
Ja, ja. Ich habe Kokosnuss.
Oh, danke schön.
Es wird viel gesungen und Musik gemacht. Die Menschen hier kennen die Schule der Missionsstation nicht als Kinderheim, sondern nur noch als Internat. Die Wochenenden haben sie zu Hause bei ihren Eltern verbracht, so wie in Erich Kästners fliegendem Klassenzimmer. Und das Unser-Deutsch, das haben sie auch von ihren Eltern gelernt, quasi als Muttersprache. Astrid Lindgrens Pippi Langstrumpf erfindet eines Tages das Wort Spunk und sucht dann gemeinsam mit Annika und Tommy nach einer Bedeutung dafür. Die Kinder im Heim von Wunapope haben gleich eine ganze Sprache erfunden. Aber die wird jetzt aussterben.
Unser Deutsch ist just put together.
Und Yvonne sagt, dass unser Deutsch, das wird nur noch von Pflastern und Kindheitserinnerungen zusammengehalten.
It's held together by memories.
Kapitel 6. Wie aus Kindern gute Arbeitskräfte wurden.
Anders als Pippi, die ja dank ihrer magischen Pille Krummelus am Ende vielleicht für immer und ewig ein Kind bleiben wird, werden die Kinder im Heim groß und sind irgendwann erwachsen. Und wie aus den Heimkindern selbst Eltern wurden, das kam so. Als sie erwachsen waren, da hat die erste Generation der Heimjungs
mit den anderen Mädchen da Familien gegründet, also mit den Mädchen, die da waren.
Genauer gesagt wurden sie nämlich von den Nonnen untereinander verheiratet, sobald sie alt genug waren.
They kind of matched them up.
Meine Großeltern haben sich wahrscheinlich Zeit ihres Lebens gehasst, Naja, wenn man mit jemandem verkuppelt wird, dann hat man ja nicht wirklich die Wahl. Die haben einfach gesagt, oh, der könnte gut zu der passen oder wie auch immer das vonstatten ging. Ich bin bei meinen Großeltern aufgewachsen, habe 9 Jahre mit ihnen gelebt. Ich habe also irgendwie das Gute, das Böse und das Hässliche gesehen.
Das heißt Zwangsheirat.
Also das wäre schon doof, weil man soll sich ja auch selbst seinen Begleiter aussuchen. Und die können das ja gar nicht, die müssen ja dann mit denen zusammen sein. Und wenn sie den auch blöd finden, dann ist es halt so. Und das wäre dann schon doof für die.
Aber es gab auch glückliche Ehen, die unter den ehemaligen Heimkindern geschlossen wurden. Zum Beispiel die von Marias Eltern, Elsa und Harry.
And your mom and dad haben untereinander Deutsch gesprochen?
Yes, always. Immer nur Deutsch, kein Englisch. And she called my dad Heini. Heini, and he used to call her Liebchen.
Liebchen?
Yeah.
Liebchen und Heini?
Herzen.
Sie heiraten untereinander oder werden verheiratet. Jedenfalls, die Gemeinschaft der Heimkinder bleibt auch im Erwachsenenalter erstmal unter sich. Das liegt auch daran, dass sie von überall her das Gefühl bekommen, nirgends dazuzugehören. Für die Weißen sind sie nicht weiß genug. Für die einheimische Bevölkerung sind sie nicht dunkel genug. Also bleiben sie unter sich. Wer mit der Schule fertig ist, wird von den Missionaren ausgebildet und lernt einen Beruf. Aber anders als Pippi, für die Sachensucherin der beste Beruf überhaupt ist, lernen die jungen Menschen praktische Berufe. Die Männer werden Seefahrer, Schmiede, Zimmermänner oder Maschinisten. Und die jungen Frauen lernen, wie man Obst und Gemüse im Garten anbaut, wie man typisch deutsches Essen kocht und eben alles, was eine gute Hausfrau damals so ausgemacht hat. Und die meisten Familien arbeiten weiter für die Missionare, ihr ganzes Leben lang, für sehr wenig Geld. Zum Beispiel Yvonnes Großeltern und auch ihr Vater.
You didn't get many thanks. Niemand hat es ihm gedankt. Die haben vermutlich gedacht, die Mixed Race Community sollte umgekehrt uns dankbar sein. Wir haben sie schließlich aufgezogen und so. Es gibt dieses Lied, du schuldest deine Seele dem Unternehmen.
Was Yvonne damit meint, ist, dass es den Menschen, die für die Mission gearbeitet haben, gar nicht so schlecht ging. Also gar nicht so schlecht im Vergleich zu der restlichen Bevölkerung in Papua-Neuguinea. Wenig Geld ist eben immer noch mehr als gar keins. Bevor die Deutschen kamen, da war Papua-Neuguinea unabhängig und die Menschen waren frei. Dann kamen die Deutschen und dann die Australier. Und insgesamt 90 Jahre nach der deutschen Besatzung wurde Papua-Neuguinea vor 44 Jahren wieder unabhängig. Viele Familien aus der Unser-Deutsch-Gemeinschaft haben dann entschieden, ihre Kinder nach Australien zu schicken, auf bessere Schulen, 3 Flugstunden entfernt. Und viele Eltern sind dann später nachgekommen, weil sie in Australien mehr Gelegenheiten hatten, Geld zu verdienen. Deswegen wohnen auch heute viele Nachkommen der Unser-Deutsch-Gemeinschaft dort.
Kapitel 7. Die Unser-Deutsch-Gemeinschaft heute.
So, Oma used to make like Sauerbraten and Rouladen. Oma machte immer Sachen wie Sauerbraten oder Rouladen. Mein Vater machte Rouladen an Weihnachten und wir haben das dann gegessen. Oder Rollmops. Und immer Leberwurst. Mein Vater liebte diese ganzen deutschen Würste und Käse. Er liebte alles Deutsche.
Für Yvonnes Großeltern und sogar auch für ihre Eltern war alles, was typisch deutsch ist, eine Erinnerung an den Vater, den sie nie richtig kennengelernt haben. Jedes deutsche Gericht, jedes deutsche Lied hat sie ein bisschen daran erinnert, dass ein Teil ihrer Familie aus dem entgegengesetzten Teil der Erde kommt. Zumindest vom fast entgegengesetzten Teil. Würden wir hier ein Loch buddeln, würden wir irgendwo im Pazifik bei Neuseeland rauskommen. Yvonnes Vater ist vor ein paar Jahren gestorben. Danach hat sie sich eine Zeile aus seinem Lieblingslied wie ein Armband um das Handgelenk tätowieren lassen. Seemann, lass das träumen, denk nicht an zu Hause.
You know, so, and the fact that every German,
alle Mixed-Race-Deutschen lieben das Lied Seemann.
Und als mein Vater gestorben ist, da haben wir Seemann gespielt. Und wenn der Vater von jemand anderem stirbt, dann spielen wir Seemann. Es rührt uns alle zu Tränen, weil es so ein sehnsuchtsvolles Lied ist. Es ist ein Lied über Sehnsucht. Es ist ein Lied, das uns verbindet. Unser Deutsch ist die Sprache und Seemann ist das Lied, das uns verbindet. Eine Hymne, genau. Das sind die Überbleibsel, an die wir uns klammern. Und ich habe echt Angst, weil alles so vergänglich ist.
Unser Deutsch stirbt aus. Die Menschen, die es sprechen, werden immer weniger. Maria und Eric sind schon alt. Und auch für Yvonne gibt es nicht mehr viel Gelegenheiten, es zu sprechen. Und die Kinder aus der Gemeinschaft, die sind heute einfach Australier. Ihre Muttersprache ist Englisch. Unser Deutsch, das ist für sie eine Geschichte, die sich die Alten erzählen, wenn sie an ihre Kindheit denken.
Wenn du meinen Vater gefragt hättest, oder meine Oma und meinen Opa, sie hätten gesagt, sie hatten ein gutes Leben. Aber wenn du mich fragst, wenn ich mir das als Außenstehende angucke, dann kannten sie es auch einfach nicht anders. Ich wünschte, die Mission hätte ihnen ermöglicht, im Wissen um ihre Herkunft aufzuwachsen, in Kontakt mit ihren Eltern zu bleiben. Sie waren so isoliert und sie haben ihre ganze Identität verloren.
Es ist ja schon komisch, wenn man in einem anderen Land lebt und Sachen von Deutschland backt und so. Und die Sprache von Deutschland spricht, aber im anderen Land wohnt.
Wenn ich mir vorstelle, ich wäre irgendwo mit anderen Kindern in einem Heim aufgewachsen und alles, was ich über meinen Vater und sein Zuhause wüsste, wären Kohlrouladen und Schlagermusik. Yvonne sagt, ihr Vater, der liebte da diesen jungen Sänger, Heinche, und all seine traurigen Lieder. Sie hat sogar zu Hause eine CD.
I think I've got a CD of Heinche's at home.
Mama, ich will keine Tränen sehen, wenn ich von dir dann muss gehen. Mama, sollst doch nicht um deine Jungen weinen.
Wenn das alles wäre, was mir von meinen Eltern bliebe, dann wären diese Dinge für mich bestimmt auch sehr wichtig. Die meisten aus der Unser-Deutsch-Gemeinschaft sind übrigens nie in ihrem Leben in Deutschland gewesen.
Theoretisch könnten sie es ja mal googeln oder so, wie es aussieht.
Und genau das tun sie. Sie haben schon alle möglichen Verwandten in Deutschland und in anderen europäischen Ländern gesucht und auch einige davon gefunden.
Google now is wonderful.
Yvonne mag Google und die Tatsache, dass man damit die entlegensten Ecken der Welt durchsuchen kann. Und wenn ihr nach dieser Radiogeschichte mehr über unser Deutsch herausfinden wollt, dann werdet ihr das finden, was Yvonne und Craig Volker, der Professor für deutsche Sprache, da reingestellt haben. Inzwischen haben natürlich auch noch viele andere was dazu beigetragen. Aber ohne Yvonne und Craig wüsste wahrscheinlich heute niemand etwas von unser Deutsch. Denn diese beiden, die haben sich vor über 40 Jahren an einer Schule in Australien getroffen. Craig war damals Lehrer und Yvonne seine Schülerin. Und als Craig Yvonnes Deutsch gehört hat, da hat er sofort gewusst, das ist was ganz Besonderes.
Und sie war toll, also ich war erstaunt. Sie konnte so gut antworten, sie war gar nicht nervös, Deutsch zu benutzen. Aber sie hat so eine komische Grammatik. Das war nicht eine englische Grammatik, das war nur komisch. Aber die Aussprache war perfekt. Und dann habe ich gefragt, also wo hast du denn Deutsch gelernt? Dann hat sie gesagt, ja, ich habe es nie gelernt. Das haben wir nur zu Hause benutzt.
Für Craig wurde daraus ein riesiges, lebenslanges Projekt. Bis heute erforscht er mit seinen Kolleginnen und Kollegen die Besonderheiten dieser einzigartigen Sprache. Und hat dadurch dafür gesorgt, dass die Welt, also dass ich und auch ihr jetzt, dass wir alle etwas davon erfahren.
Wir sind in die Geschichte eingegangen. Historisch. Wenn jetzt beispielsweise jemand meinen Namen im Internet eingibt, dann gibt es eine Verknüpfung.
Und auch wenn unser Deutsch ausstirbt, die großartige Geschichte der Kinder, die sie erfunden haben, die ist lebendiger denn je und sie wird mittlerweile auf der ganzen Welt erzählt. Und Elsa, was ist mit ihrem Namen verknüpft, wenn man ihn im Internet sucht?
Kapitel 8. Wie die Nachkommen von Karl und seiner Tochter Elsa
von Pippi Langstrumpf erfahren haben.
Viele von euch werden sich bestimmt schon gefragt haben, wie kann das denn sein? Wie hat denn Astrid Lindgren von Elsa und von ihrem Vater Karl Pettersen erfahren?
Sie ist vielleicht auch auf die Insel Tabar geflogen und hat die ganze Spur noch von denen gesucht.
Soweit ich das recherchiert habe, ist Astrid Lindgren selbst nie in ein Flugzeug gestiegen und nach Papua-Neuguinea oder, wie ich, nach Australien geflogen. Das musste sie auch nicht. Erinnert ihr euch noch daran, dass Karl, als er sich schon gut auf Tabar eingelebt hatte, einige Male zurück in sein geliebtes Schweden reiste? Nun, seine vielen Besuche blieben nicht unbemerkt. Wahrscheinlich wurde er schon bei seiner Ankunft am Hafen von Reporterinnen und Reportern begrüßt und alles, was Karl dann von seinem aufregenden Leben erzählt hat, das stand dann in der Zeitung. Karl war also zu Lebzeiten so etwas wie ein kleiner Prominenter in Schweden, so wie Lena oder die Lochis. Aber jetzt zurück zu Astrid Lindgren. Die erste Geschichte von Pippi Langstrumpf, die erfand sie für ihre kranke Tochter Karin 1941. Da war Karl Pettersen schon ein paar Jahre tot. Und in der ersten Fassung, da hatte Pippi keinen Vater und auch keine Mutter. Pippi war ein rotzfreches Waisenkind. Die ganze Familiengeschichte rund um das abenteuerliche Leben von Ephraim Langstrumpf, das hat sich Astrid Lindgren ein paar Jahre später erst ausgedacht. Lange Zeit hat niemand was von den Ähnlichkeiten zwischen dem echten Leben von Karl und dem erfundenen Leben von Ephraim Langstrumpf bemerkt. Bis eines Tages der schwedische Journalist Joachim Langer auf seinem Speicher auf einen dieser alten Zeitungsartikel stieß und ihm als alter Pippi-Fan sofort ein Licht aufging. Also machte er sich auf den Weg in die Südsee und stellte dort Nachforschungen bei Karls Nachfahren an.
Joachim war derjenige, der mir gesagt hat, Pippi ist eigentlich deine Mutter. Ich habe gesagt, wirklich? Das freut mich. Aber wenn doch bloß meine Mutter auch gewusst hätte, dass es ein Buch gibt über die Geschichte, die ihr Vater erzählt hat.
Da wächst Elsa, also mit all den anderen Kindern, in einem deutschen Kinderheim in Wunapope auf. Heiratet Harry, bekommt selbst Kinder, denen sie Bücher vorliest und Geschichten erzählt. Und die ganze Zeit über hat sie keine Ahnung, dass kleine Teile aus ihrem Leben am anderen Ende der Welt selbst in einem Kinderbuch verewigt wurden. Und nicht irgendeins.
Pippi Langstrumpf!
Pippi Langstrumpf ist stark und sie hat nicht so viele Manieren. Das macht sie besonders.
Sie macht halt Sachen, die für andere Kinder, wo sie Angst haben. Also sie traut sich viele Sachen und so.
Und ihre Mutter ist ja im Himmel. Sie sollen ja ein Engel sein.
Ich habe nur eine Frage. Wie sind die dann da bei Pippi Langstrumpf auf dieses Pferd gekommen? Auf,
Kleiner Onkel, ja. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie Astrid Lindgren auf sowas Wunderbares gekommen ist. Pippi als Pferd zu erfinden, auf dem sie nicht nur selbst reiten kann, sondern das sie auch selbst gerne durch die Gegend trägt. Also, sie hat ja nicht da gesessen und alte Zeitungsartikel abgeschrieben und daraus Kinderbücher gemacht. Heute gehen wir eher davon aus, dass sie sich hat ein bisschen inspirieren lassen. Das heißt, sie hat Ideen von überall her mit ihrer eigenen Fantasie vermischt und das dann weitergesponnen. Und die allermeisten liebevoll schrulligen Charaktere und die lustigen Geschichten, die hat sich Astrid Lindgren natürlich selbst ausgedacht. Sie hat ihre großartige Fantasie benutzt, um mit ihren Geschichten Kinder überall auf der Welt zu befreien. Von sinnlosen Regeln, von den Erwartungen der Erwachsenen und von dem Glauben, dass es irgendetwas gibt, was man nicht können sollte, nur weil man ein Kind ist. 2002, kurz bevor sie im hohen Alter verstorben ist, wurde sie übrigens nach dem Südseekönig Karl Pettersen gefragt. Und sie soll einfach nur gelächelt haben.
Pippi und das Unser Deutsch, eine Radiogeschichte von Rebecca Endler über ein kleines Mädchen aus Papua-Neuguinea, das ganz schön viel mit Pippi Langstrumpf gemeinsam hat. Mit den Stimmen von Marietta Bürger, Marianne Roger, Henrik Stickern und den Kindern der Klasse 4a von der Grundschule Berghausen. Und mit mir, Ilenia Geiter. Regie Rebecca Endler. Technische Realisation Alexander Hart. Musik Andrew Kohlberg. Redaktion Andreas Blendin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019.
Warum lachst du?
Sie hat mir das so aufgeschrieben. Kohlberg. Musik Andrew Kohlberg. Kohlberg. Musik.
Also zumindest große Teile davon.
Andrew Kohlberg. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2019.